Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Und das tun wir jeden zweiten Montag mit Claudia Frick
und Florian Freistetter.
Hallo.
Hallo.
Wir sind bei Folge 108 und haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie man denn über das Klima redet, sodass die Menschen auch was tun, und haben uns eine sehr, sehr große Studie angeschaut, die sich alle möglichen Interventionsmöglichkeiten angesehen hat und auf der ganzen Welt ausprobiert hat, was am besten funktioniert. Und wir haben festgestellt, wenn man gerne möchte, dass die Menschen sich mit dem Klima beschäftigen und vielleicht auch etwas tun, um die Dinge besser zu machen, dann soll man sie dazu ermutigen, einen Brief an ein Kind zu schreiben, den dieses Kind in der Zukunft dann lesen wird. Weil dann muss man sich nämlich jetzt schon dafür rechtfertigen, dass man nichts getan hat. Und weil das unangenehm ist, denkt man sich dann vielleicht, okay, dann tue ich vielleicht doch was, dann kann ich einen netteren Brief schreiben.
Die Psychologie.
Ja.
Ja, aber Hauptsache, es funktioniert. Und wir haben auch gelernt, dass es für einige besser ist, wenn sie schlechte Neuigkeiten hören.
Ne? Ja.
Ja, so, das machen wir heute. Ich habe schlechte Neuigkeiten mitgebracht.
Ja, das ist nicht überraschend bei dem Thema, aber heute sind es speziell schlechte Neuigkeiten.
Genau, es gab so ein paar große Aufreger oder besonders schlechte Neuigkeiten, die es sehr durch die Presse geschafft haben, die man dir gerne auf Social Media teilen würde.
Ja.
So. Es gab so ein, zwei oder drei. Ich weiß, und ich hatte mir das dann nochmal durchgeschaut, weil da habe ich es ja auch gesehen noch, also sind nicht alle drin, aber ein paar. Lars Fischer von Spektrum, den kennen vielleicht einige, kennst du sicher auch,
ja,
hatte das mal zusammengefasst, so was da so in letzter Zeit auch an schlechten Neuigkeiten kam. Und ja, genau, also wir reden da über ein paar davon, weil also das ist natürlich eher so ein Überblick grob drüber. Ich habe mir, bin da eingestiegen in diese Paper und habe die gelesen, und das war anders, als ich erwartet hatte. Das wird heute eine sehr interessante Folge, das kann ich jetzt schon versprechen. Wir reden zum einen über ein Paper, das sich damit beschäftigt, dass die Erwärmung noch viel krasser werden wird, als die konservativen Berechnungen der Klimasensitivität bisher im IPCC-Bericht so vorhergesagt haben. Das wissen wir ja, dass der IPCC-Bericht sehr konservativ ist. Aber wie schlimm es wirklich werden wird, da haben wir ein Paper, das das sehr stark illustriert. Und dann haben wir noch ganz kurz, oder ja, also ist ein Teil davon, reden wir noch über die Amok.
Mhm.
Die kennen wir doch hoffentlich alle noch. Also die große Umweltzirkulation in den Ozeanen, zu der auch unser Golfstrom ein Teil beiträgt. Genau, und dass das viel näher am Kipppunkt ist, als wir bisher dachten, und woher wir das jetzt wissen.
Na, ich bin trotz der schlechten Nachrichten gespannt. Ich habe extra mich nicht intensiv mit diesen Themen beschäftigt, weil ich habe die natürlich auch mitbekommen. Das war eins der wenigen Male, wo so eine neue Forschungsarbeit aus der Klimaforschung abseits des IPCC-Berichts wirklich durch alle Medien gegangen ist. Das ist, glaube ich, überall berichtet worden. Aber ich habe mich nicht intensiv mit dem Paper dahinter beschäftigt, weil ich ja schon wusste, dass du das machst. Und dann habe ich gedacht, dann warte ich doch, bis du es erklärst, dann brauche ich das nicht lesen.
Ja, das klingt gut. Und ich muss auch sagen, also ich habe mir dann natürlich so ein bisschen die Berichterstattung angeschaut, und also es war halt sehr, wie immer, der wissenschaftliche Teil. Aber als ich dann das Paper gelesen habe, habe ich gemerkt, dass da in diesem Paper noch so viel mehr als wissenschaftliche Erkenntnisse drin stecken. Ich glaube, das haben nicht so viele gelesen.
Vielleicht. Ja.
So, naja, auf jeden Fall machen wir das jetzt heute mal. Also ich erzähle euch davon, wie ich das gelesen habe. Ja, und dieses Paper, über das wir jetzt reden, also das dreht sich um das Thema, also im Prinzip um das Thema aus Folge 15.
Mhm. Okay, die ist schon lange her. Die musst du noch so kurz zusammenfassen.
Ihr könnt euch doch alle daran erinnern. Nein, okay. Also ich kann mich an die Folge tatsächlich relativ gut erinnern, weil ich, glaube ich, da zum allerersten Mal irgendwie mich verhaspelt habe und in irgendeiner Stelle irgendwas vertauscht habe. Und die aufmerksame Zuhörerschaft hat direkt gesagt, oh, da hast du dich, hast irgendwas verdreht. Und das hat mich so begeistert, dass Leute da so im Detail zuhören und diese Feinheiten hören. Das fand ich richtig super. Genau, deswegen kann ich mich an Folge 15 noch erinnern. Die ist tatsächlich online gegangen. Fun Fact, am 15. November 2021. So lange machen wir das ja hier schon, weißt du?
Ja, wir machen es sogar schon länger, weil das war ja Folge 15.
Ja, mein Kopf kann das nicht so ganz. Also es ist irgendwie so 2 Jahre und 3 Monate oder so her.
Dieses Jahr im Sommer feiert das Klima den 3. Geburtstag.
Oh mein Gott. Ja, gut, mein Gehirn kann das nicht so ganz. Also genau, es geht um diese Folge ein bisschen, also um das Thema in dieser Folge. Das war nämlich der im IPCC-Bericht, der Kapitel 7. Und da hatte ich mir damals so diese Box angeschaut, die sich tatsächlich um das Energiebudget dreht. Also Box 7.1 war das damals. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Und darum, wie das Energiehaushalt quasi unser Erdsystem so aussieht und wie man das berechnet und wie sensitiv denn das Klima sich jetzt wandelt oder wie es reagiert, wenn man da was verändert. Und seitdem ist halt viel passiert. Ne? Also erstens, die Folge kam 2021 raus. Zweitens, der IPCC-Bericht basiert ja auf Forschung, die bevor seiner Fertigstellung passiert worden ist. Und das sind viele Jahre her. So, und dieses Paper greift das quasi auf. So, der sagt, hier ist viel mehr passiert. Und selbst das, was sie damals im IPCC-Bericht gezeigt haben, lässt eigentlich schon aus, was es damals schon noch für Erkenntnisse waren.
Nee, weil der IPCC-Bericht macht ja keine eigene Forschung, sondern fasst existierende Forschung zusammen. Das heißt, wenn der Bericht dann irgendwie 2021 rauskommt, dann ist da vielleicht Forschung ja bestenfalls bis 2020 drinnen.
Ja, aber da haben sie eben welche ausgelassen, die es schon
damals. Gut. Also die,
so, und ja, da gibt's so eine nicht subtile Anklage an den IPCC, dass sie da bestimmte Erkenntnisse und Paper rausgelassen haben. Mhm. Die, das wird ja explizit. Ich komme da noch zu. Ich kann die Stelle da mal nennen. Genau. Und das Paper heißt Global Warming in the Pipeline. Und den Erstautor dürften vielleicht einige kennen. Das ist James Hansen.
Ja, den kennt man. Das ist der, der die Hockeystick-Kurve erfunden ist. Zu viel gesagt, glaube ich. Aber der sie halt, ja, gezeichnet hat, oder?
Okay, das ist jetzt eine gute Frage, ob der dafür auch...
Ich glaube schon.
Mir grade,
oder hat sie sie populär gemacht?
Ich glaube, er hat sie populär gemacht. Ich bin mir aber auch jetzt, da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. So genau habe ich mir das Detail nicht angeguckt. Ich kenne ihn jetzt hauptsächlich, woher er mir in meinem Kopf ist, diese große Aussage, die er irgendwie in den 80ern, Ende der 80er, vor dem US-Senat hatte. Also diese Aussage, dass man...
Ach, Entschuldigung, es war Michael Mann mit dem Hockeyschläger,
die er danke, Michael Mann. Ja, okay, genau, das war Michael Mann, stimmt. Von dem steht das Buch, steht doch auch hier.
Ja.
Da hätte ich mich nur mal rumdrehen müssen. Naja, okay, gut. Rumdrehen ist anstrengend. Woher man James Hansen kennt oder wo ich ihn herkenne, ist seine Aussage vor dem US-Senat Ende der 80er, ne, also zum Treibhauseffekt und der unmittelbaren Gefahr der globalen Erwärmung. Also da hat er quasi die große Öffentlichkeit für den Klimawandel wirklich sensibilisiert und hat das darauf aufmerksam gemacht. Davon kam er mir so in den Kopf. Also das ist eine Person, die man kennt, die eine starke Meinung hat und öffentlich zugänglich ist. Deswegen löst es ein wenig der typischen Angst in mir aus, wenn ich einen Mann diskutiere, der viel Einfluss hat und viel Potenzial für starke Statements und wenig für Nuanciertheit. Deswegen habe ich ein mulmiges Gefühl vor dieser Folge. Ich dachte, ich sag euch das allen mal, damit wir hier gemeinsam durchkommen, weil ich finde es immer schwierig, Koryphäen zu behandeln, die, ja, weiß nicht, laut und stark und gibt ein komisches Bauchgefühl. Ich weiß nicht, kennst du das?
Ja, na, wir kommen da schon durch.
Okay, wir kommen da durch. Ich weiß nicht, weiß ich, dass das einige Frauen immer mal wieder teilen, wenn sie eben solche Menschen diskutieren. Es muss ja nicht mehr ums Angreifen gehen, sondern einfach, wenn man sie aufgreift. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jeden Mann angreife. Wir schauen uns jetzt einfach das Paper gemeinsam an. So, aber auch deshalb ist es so und man weiß, also ich weiß, da gibt's einiges an Beef. Ich muss zugeben, dass ich mich nicht explizit nicht damit beschäftigt habt, genau noch mal nachzulesen und nachzuvollziehen, wer hier jetzt Beef, also Streitereien, ich finde das Begriff Beef passt so gut, mit wem hat und wie der genau abgelaufen ist, sondern ich habe das Paper gelesen. So, ich habe die Paper gelesen, ich habe sie mir angeschaut, will heißen, ich habe nicht das Gesamtbild, das hat wahrscheinlich eh niemand, aber es gibt wahrscheinlich einige, die denken, sie hätten das. Genau, anyway, I'm a little bit scared und wenn ich scared bin, dann spreche ich Denglisch.
Okay.
Ich hätte das Thema übrigens fast vorgestern einfach über den Haufen geworfen, weil ich so dachte, oh Gott, was für eine Idee ist es, das zu machen? Aber für euch, liebe Hörende, aber grillt mich nicht. Ja. Gut, also der gute James Hansen ist mittlerweile übrigens 82.
Ja,
wenn ich das mal anmerken darf. Der war ganz lang der Direktor des NASA's Goddard Institute for Space Studies, also an der Columbia University of Climate Science. Genau, ist er unterwegs und leitet da jetzt im Moment so dieses Awareness and Solutions Program. Und mit Awareness, da hat er es, das kann ich sagen. Und das Spannende ist, dass viele seiner Prognosen, die er damals getroffen hat, also so Ende der 80er schon und auch zwischendrin, die sind eingetroffen. Er lag oft richtig, wie die Forschung dann so nach und nach bestätigt hat oder beziehungsweise fundiert und immer fester untermauern konnte. Also Wissenschaft ist ja immer so ein Puzzle und konnte sich immer mehr zeigen, dass er mit seinen Prognosen recht hat. Dementsprechend hören natürlich viele Menschen zu und dementsprechend ist er gerade so ein bisschen wenig erfreut darüber, dass seine letzten Prognosen, die er auch veröffentlicht hat, ne, also die ja nicht jetzt irgendwie verheimlicht sind, sondern irgendwie seit 2016 oder so veröffentlicht sind, wenig Gehör finden.
Ja, gut, das teilt er aber mit vielen anderen Leuten in der Wissenschaft auch.
Ja. Ja, genau. Also er hat halt irgendwie 2016 diese Veröffentlichung rausgebracht. Da ging es ja um Eisschmelze auf Grönland und der Antarktis und solche Dinge. Und jetzt hat er eben 2023 so eine Veröffentlichung zum Thema Klimasensitivität gemacht, die wir uns dann jetzt auch anschauen. Wir gucken uns das jetzt mal an und sprechen über Klimasensitivität. Weißt du noch, was die Klimasensitivität
ist? Das ist das Maß dafür, wie stark die Temperatur reagiert auf die Erhöhung der Treibhausgase? Ist es noch oder nee, nicht ganz, oder?
Also grob, also ja. So grob. Also das ist eine Temperaturerhöhung, relativ gesehen, von wo auch immer man gerade ist, mit der Erhöhung der Treibhausgaskonzentration. Mhm. Und wie wir es aber benutzen im IPCC oder wie es auch immer in der Forschung benutzt wird, ist so dieses Konstrukt. Man stellt sich vor, man verdoppelt einfach die CO2-Menge in der Atmosphäre von jetzt auf gleich, schlagartig. Und dann wartet man, wie lange das System auch immer braucht, bis es sich in ein neues Gleichgewicht eingependelt hat, weil das, ne, also die Erde tut ja dann Dinge, um mehr Energie wieder loszuwerden, um den Energiehaushalt wieder auszugleichen. Das sind diese Klimareaktionen. Mhm. Und irgendwann kommt sie bei einem neuen Gleichgewichtszustand. Die Zeitspanne dafür ist das, worüber wir heute auch reden. Und bei welcher Temperatur sich dieses Gleichgewicht einstellt, das ist dann, ne, also das ist dann quasi diese Equilibrium Climate Sensitivity.
Genau, ja.
ECS.
Genau, ich erinnere mich.
Ja, die haben wir ziemlich genau angeschaut. So. Und das ist so der Betrag, um den die Durchschnittstemperatur der Erde steigt, wenn man tatsächlich so die CO2-Konzentration von der vorindustriellen Zeit verdoppelt.
Also das, was wir sagen, wenn wir halt hier sagen, wir wollen, dass die globale Erwärmung unter 1,5 Grad bleibt, dann ist das ja das, wovon wir reden.
Genau, genau. So. Und das sind jetzt aber alles natürlich theoretische Konzepte, genauso funktioniert das ja nicht. Also wir pusten ja nicht auf, also wir pusten viel, aber nicht schlagartig die doppelte Menge. Aber man nutzt sie, sie erlauben uns eben vorherzusagen, wie unsere Atmosphäre überhaupt reagiert, also auf einen veränderten Strahlungsantrieb. Und deswegen, die sind von enormer Bedeutung. Und wenn man das jetzt mal ganz labortechnisch betrachtet, also im Labor kann man das ja machen.
Ja.
So, und wenn man CO2 einfach verdoppelt in so einem Labor, nur die messbare Strahlungswirkung irgendwie anschaut, die CO2 hat, dann ist eine verdoppelte Konzentration, liefert eine Klimasensitivität von 1,2 Grad. Das ist so das, was passiert, wenn man es verdoppelt. Das ist aber ohne jegliche Reaktion, die das Erdsystem so hat. Und wir wissen ja, wie kompliziert das Erdsystem.
Ja, das wissen wir.
So ist. Ja, die Erdsystemforschung lässt grüßen. Und da gibt's ja verschiedene Rückkopplungen, die das Ganze verstärken oder abmildern könnten. Ne? Und da gibt's schnelle und langsame, mittelschnelle, offensichtlich gibt's auch ultra-fast Rückkopplungen. Also sowas wie Wasserdampfgehalt der Atmosphäre ändert sich, die Albedo verändert sich, wir haben Aerosole, die sich irgendwie mit Wolken rückkoppeln. Also da gibt's ganz, ganz viele Dinge, Eisschilde.
Ja.
So, und all das steckt natürlich nicht in diesen Labormessungen drin, deswegen hilft uns diese Labormessung halt einfach nicht. Die sagt uns nichts darüber aus, wie wirklich unsere Erde reagiert. Und außerdem muss man noch berücksichtigen, die Klimasensitivität ist ein dynamischer Faktor. Also ob ich jetzt das CO2 verdoppelte, von dem Stand, wo wir jetzt sind, mit den Temperaturen, die wir jetzt haben, oder das von der vorindustriellen Zeit mache, mit einer anderen Konzentration und noch einer anderen Mitteltemperatur, das ist was anderes. Mhm. Dann braucht das System, hat eine unterschiedliche Zeitdauer und natürlich ist dann die relative Temperaturerhöhung auch eine andere.
Ja.
Also das heißt, das Laborexperiment ist schön, es hilft uns aber nicht. So, und wie misst man dieses Ding jetzt aber, wenn man es nicht im Labor messen kann? Ja, und die Antwort ist ja gar nicht, also jedenfalls nicht direkt. Man kann die nur rekonstruieren, so aus Paläoklimatologie. Ne? Also da kann man irgendwie so, oder vielleicht eine Regressionsanalyse machen aus den Daten, die es gibt, und dann kann man das so ein bisschen abschätzen. Es gibt ja durchaus Zeiträume der Erdgeschichte, wo so ein Gleichgewicht geherrscht hat, und dann kann man dann zurückgehen, ne? Also man kann dann so gucken, was passiert. Aber was eben auch passiert und was eben das, der Hauptpunkt ist, man modelliert sie einfach.
Ja.
Also wir haben ja hier unsere Modelle, jede Menge, wenn man nochmal die Coupled Model Intercomparison Project Nummer denkt, mit den ganz, ganz vielen Klimamodellen, und dann werfen wir in das Klimamodell die doppelte Menge CO2 rein auf einmal und dann lassen wir es laufen, bis es sich in einen neuen stabilen Zustand begeben hat.
Genau, darum haben wir Klimamodelle, damit wir das machen können.
Ja, genau. So, und die liefern eine Klimasensitivität mit all den Prozessen, die sie abbilden oder auch nicht abbilden. Ne? Also weil Klimamodelle sind ja nie perfekt. Sie liefern so eine Range. Einige haben irgendwie so 2 oder so Grad Celsius und das geht aber hoch bis 4,5. Also anstatt 1,2 im Labor reagiert unsere Erdsystem laut diesen Modellen irgendwo im Bereich zwischen 2,5 Grad Celsius und 4,5 Grad Celsius.
Mhm. Das ist ein Unterschied. Das sollte man schon genau wissen.
Genau, das ist ein signifikanter Unterschied und das ist jetzt die konservative Schätzung. Mhm. So, das ist die Schätzung, die dieses Coupled Model Intercomparison Project rausgegeben hat, den auch der IPCC rausgebracht hat. Also diese Schätzung und diese modellierte Bereich, der steht jetzt in Frage. Da schaut James Hansen mit seinen KollegInnen, das sind einige, also das ist jetzt nicht nur der, das sind, ich glaube, das sind irgendwie so 15 AutorInnen. Das ist das, was sie sich anschauen, wo sie sagen, das stimmt nicht. Beziehungsweise, das ist viel zu konservativ geschätzt. Da ist dieses Paper, und dieses Paper, das kann ich euch sagen, das ist lang. Das ist ein langes Paper, also das ist ein wirklich langes Paper. Das fängt ganz vorne an bei der Geschichte mit einem historischen Überblick.
So vorne anfangen tun alle Papers, die ich jetzt gelesen habe.
Ja, okay, das stimmt. Aber ich meine jetzt so vorne in der Geschichte. Ja, also okay. Da kommt so ein historischer Überblick über, ich weiß gar nicht, wie man, Jules Charney,
keine Ahnung, kommt davon, wo die Person, wo sie herkommt. Ob sie jetzt englischsprachig oder, es ist ein amerikanischer Meteorologe.
Ja, dann ist es eindeutig Jules Charney. Ja, und die haben irgendwie, wann war das? Hier 1979 haben die da zum ersten Mal diese Experimente gemacht und sich diese Sachen angeschaut und haben da Berechnungen gemacht und kamen zu der Erkenntnis, dass die Verdopplung des CO2 sehr wahrscheinlich eine globale Erwärmung liefert von 3 plus minus 1,5 Grad Celsius. Also zwischen, wir können das ausrechnen, 1,5 und 4,5 Grad. Ja. Was jetzt erschreckend nah dran ist an dem, was der IPCC uns jetzt, also oder was wir gerade eben besprochen haben. Also da hat sich jetzt seit den 1979er Jahrgang nicht so viel getan an dieser Prognose. Aber die Person hat damals schon gesagt, dass es möglich ist, dass da eben noch Sachen drin sind, wie zum Beispiel der Ozean, der ja viel Wärme erstmal absorbiert, bevor sie direkt irgendwie zu einer Erwärmung führt, dass da einiges sein kann, was diese Erwärmung verzögert. Und am Ende ist das vielleicht dann bedeutend mit einer größeren Erwärmung. Also, dass man nicht nur bei 4,5, sondern man könnte bei viel mehr sein. Einfach, weil die Person halt viel vernachlässigt erstmal. 1979, da konnte man noch nicht so viel einbeziehen, man hatte noch nicht so viel Daten. Ja, und da ist, ja, ich würde sagen, es ist viel passiert. Also, sie machen da echt einen ganz, ganz detaillierten Überblick. Es war denen auch offensichtlich sehr wichtig, das nochmal zu machen, was ich jetzt eigentlich auch schön finde, weil es nochmal mir auch gezeigt hat, was sich so alles entwickelt hat. Mhm. Und in den 80er Jahren hat sich dann quasi aufbauend auf der ersten Forschung herauskristallisiert, dass die Leute gesagt haben, okay, also wir kommen so ungefähr auf so eine Verzögerung der Erwärmung von ungefähr 15 Jahren. Also das heißt, wenn wir da jetzt hier so das CO2 verdoppeln, dann dauert das so 15 Jahre, bis da überhaupt dann langsam diese Erwärmung so wirklich spürbar wird. Also das hat einfach diese Rückkopplungseffekte mit dem Ozean haben einfach so ein 15-Jahres-Delay, den die da reinbringen. Ja. Und das war die Schätzung, die es halt erstmal gab. Ja, und das halten sie jetzt für sehr niedrig. Und das ist halt wirklich interessant. Also wenn man jetzt in den 80ern gab es halt auch irgendwann so paläoklimatologische Daten, mit denen man dann das überprüfen konnte. Und die haben eher so gesagt, ist eher so ein Jahrhundert als 15 Jahre.
Ja, das ist ein Unterschied.
Ja, und wenn es halt ein Jahrhundert dauert, bis man, also durch diese Verzögerung, ist ja dann viel, viel mehr Erwärmung schon in der Pipeline, deswegen heißt das Paper auch in the Pipeline, schon viel mehr in der Pipeline, als man gerade merkt.
Hey, Treibhausgase bleiben ja auch lange in der Atmosphäre drin.
Ja.
Selbst wenn wir jetzt aufhören würden, also die Verzögerung geht ja nach hinten genauso. Also die ist ja beim Aufhören dann auch mit dabei.
Ja, aber das ist halt einfach irgendwie wichtig, weil in dem Moment, also als das so klar war, das dauert Jahrhundert, also eher so im Jahrhundertbereich, war ja zum ersten Mal dieses Konzept von, oh, da ist schon ganz viel in der Mache, was wir schon getan haben in der Vergangenheit. Mhm. Und das, die Konsequenzen sehen wir erst in der Zukunft. Da war das erste Mal diese Verzögerungsproblematik, die wir ja heute kennen, da. Und dann ist nämlich auch genau das passiert, was man so kennt. Dann haben alle gechillt, weil, also das dauert ja noch ein bisschen. Das geben sie Zukunft an, lass mal ein bisschen Greenwashing machen. Da ist das zum ersten Mal aufgetreten und mir war das überhaupt nicht klar, dass das da den Anfang nahm, so diese naja, man hat Zeit, es verzögert sich ja, aber das heißt ja auch gleichzeitig im Umkehrschluss, da ist schon so viel, was passiert ist, was wir nicht mehr umkehren können. So, und dann gehen sie rüber zum, was ist eigentlich jetzt im IPCC und ne, dass sie schon tatsächlich, was sagen sie da vor und dann voraus und dann haben sie ja diese Range, die wir eben schon genannt haben und sagen, greifen auch nochmal auf, dass sie sagen, das Best Estimate, dass der, also die beste Schätzung, die IPCC Working Group 1 in ihrem 6. Nachstandsbericht rausgegeben hat, ist tatsächlich 3 Grad für diese Equilibrium Global Climate Sensitivity. Ja, und die beschreibt dann gleichzeitig auch, dass es eigentlich eher so ein High Impact, Low Probability Szenario ist, also eher wenig Wahrscheinlichkeit, aber hätte einen großen Einfluss. Ja, und das steht im Gegensatz zu dem, was die in diesem Paper, also was Hansen in seinem Paper 2016 gesagt hat, dass es eher ein High Impact, High Probability Event ist. Und da kommt das Disagreement her. Weil zwischen Low Probability und High Probability liegt ein entscheidender Unterschied, nämlich der Doomsday. Oh, the Doomsday is happening oder the Doomsday is very unlikely. So, und das gibt ja eine unterschiedliche Resonanz, wie wir in der letzten Folge gehört haben. Ne? Also wie schlimm wird's denn, kann ja einen unterschiedlichen Einfluss haben. Ja, also die haben dann quasi 2016 schon gesagt, also das, was die Klimamodelle da hervorbringen, sind eher unrealistische und eher nicht so sensibel reagierende Vorhersagen, wie eigentlich die Paleo-Daten, die sie verwendet haben, vorhersagen. Und das ist auch so ein bisschen die Motivation hinter diesem Paper, dass sie eben adressieren wollen, der IPCC unterschätzt da, was ist da los? Die unterschätzen den Threat an der Menge der Erwärmung und sie unterschätzen auch den Threat, was das bedeutet, diese ganze Frischwasser, das dann in die Ozeane kommt, was das, jetzt sind wir wieder hier bei unserer Zirkulation, was das für die Ozeanzirkulation bedeutet, unsere Amok. Übrigens, ganz interessant, sie zitieren da übrigens auch so ein Vorwort von einem Buch, das Hansen geschrieben hat. Also er hat das Vorwort geschrieben. Und dann habe ich mir dieses Vorwort angeguckt. Ich gehe ja immer ne, von Paper zu Paper. Und in dem Vorwort steht drin, eine Editor's Note. This essay by esteemed scientist James Hansen is a hybrid of the book Foreword and an independent treatise on the accelerating warming of the planet. Also eine kleine Abhandlung. Wird da auch zitiert. Finde ich sehr spannend, weil diese Editor's Notes gibt's noch. Begegnen wir nochmal. Aber genau, und das ist die Motivation fürs Paper. Dieser Überblick nimmt schon sehr viele Seiten in Anspruch. Ich habe das jetzt so schön kurz zusammengefasst. Ja. Für mich kurz. Du denkst vielleicht, das war lang, aber im Vergleich zu dem, was im Paper steht, war das jetzt eine kurze Zusammenfassung. Und dann geht das Paper weiter mit einem sehr großen Kapitel zum Thema Klimasensitivität und wie sie das Ganze nochmal reevaluieren. Mit existenter Forschung, mit ihrer veröffentlichten Forschung, mit anderer Forschung und auch noch mit eigener, die sie jetzt noch da hineinbringen.
Ich bin gespannt.
Ja, also was da so drin ist oder wo sie direkt anfangen ist, also man kann ja schon nicht basierend auf dem, was hier Jules Charney gemacht hat, da ja zum Beispiel anzunehmen, dass die Veränderung des oder das Abschmelzen des Grönlandeises und von der Antarktis hat, ist ein Slow Feedback. Das ist nicht so wirklich wichtig für die Zeitskala, die am meisten interessant ist für die Öffentlichkeit. Deswegen war das nicht so drin und nicht enthalten. Und diese ganzen Interaktionen muss man ja aber mit berücksichtigen. Genau, also sie geben jetzt erstmal den Überblick über ihr 2016er Paper und ein bisschen mehr dazu, wo sie nochmal sagen, ne, dass sie jetzt das, was die Modelle gemacht haben, sich angeschaut haben, aber man konnte sich ja nicht sicher sein oder man kann sich immer noch nicht sicher sein, wie gut die dann tatsächlich sind. Deswegen packen sie diese paläontologischen, das wäre jetzt witzig, paläoklimatologischen Beobachtungen und Messungen dazu und kommen zu dem Ergebnis, ja, ist ein bisschen höher, aber sie sind dann irgendwie bei, in ihrer Studie gekommen auf 4.
Okay, ja.
4 Grad Celsius. Aber es gibt natürlich, also auch ihre Studie damals und die Studien, die sie da so durchgeführt haben, sind ja auch nicht problemfrei. Ne? Also es gibt natürlich an allen Stellen ist irgendwie ein Problem und man muss irgendwie gucken, auch an rekonstruierten klimatologischen Daten, also paläoklimatologische Daten können ja Fehler drin sein und ne, also wo man sich so sagt, okay, wir kommen auf die Zahl, aber wir müssen ja immer noch mal weiterschauen, wie kann man das verbessern. Zum Beispiel auch ihre Studie basiert auf Modellen, die eben eine Sensitivität haben und wenn sie da ihre paläoklimatologischen Daten reinwerfen, bekommen sie natürlich auch etwas raus, das beeinflusst ist davon, welche Klimasensitivität das Modell hat. Das ist super schwierig, wenn das Klimamodell die ja unterschätzt, dann kann es ja am Ende kommt vielleicht auch eine falsche Klimasensitivität raus. Also das macht es total schwierig. Also es ist so, eine Katze beißt sich in den Schwanz. Man hat zwar die Daten, aber man braucht die Modelle, um das dann zu berechnen. Und dann sind die Modelle aber vielleicht gar nicht so richtig. Und dann, also da wird man wahnsinnig. Und ich verstehe, ganz ehrlich, jede Person, die sich das jetzt anhört und denkt, ich verstehe es nicht. Ja, absolut. Und das ist ja auch so kompliziert. Und deswegen ist diese ganze Debatte darum so kompliziert, weil es ist super schwierig, das nachzuvollziehen, wie der Zusammenhang ist zwischen, man hat zwar die Daten, aber man braucht trotzdem Modelle, um daraus was zu berechnen. Und die Modelle machen aber schon Annahmen, die falsch sein könnten, wie man das überhaupt auflöst. Und das ist auch schwierig aufzulösen. Und deswegen ist die Debatte hochakademisch und hochwissenschaftlich. Und ich habe mir jetzt diese IPCC Teil dazu nochmal durchgelesen, ich habe mir dieses Paper dazu durchgelesen und selbst ich komme nicht komplett dahinter und ich kann dir nicht sagen, also ich will auch gar nicht sagen, wer da jetzt Recht hat oder Unrecht hat. So, aber der IPCC schätzt sehr konservativ und Hansen und die Arbeitsgruppe drumherum sagen, das ist viel zu wenig und die Paleo-Daten sagen, das ist viel zu wenig. Auch wenn natürlich beide Ansätze ihre Probleme haben. So, und jetzt beschäftigt sich das Paper, nachdem das jetzt so ein bisschen geklärt ist und nochmal aufgearbeitet ist, beschäftigt sich das Paper noch so ein bisschen mit dieser Climate Response Time. Mhm. Also wie lange dauert es denn jetzt, bis wir das Gleichgewicht erreicht haben? Weil das ist ja auch wichtig. Also je länger diese Zeit ist, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen, also ich glaube, Sie sagen, das ist doch total logisch. Sie sagen, genau, the physics is straightforward. Ich musste trotzdem einmal überlegen. Also je länger die Zeit ist, die es einfach dauert, umso höher kann auch die Klimasensitivität werden. Also das ist eine Verbindung. Also je länger es dauert, bis sich das eingependelt hat, umso mehr steigt auch die Temperatur.
Ja, ich überlege gerade, ob das straightforward ist oder nicht, aber
Ja, ich finde es auch nicht straightforward.
Wie in diesem schlechten Witz. Mathematiker an der Vorlesung steht an der Tafel, macht irgendwie eine Ableitung, schreibt, sagt, dieser Schritt hier ist trivial, hält inne, denkt nach, wandert herum, halbe Stunde später, ja, er ist trivial und macht weiter.
Oh mein Gott, ja. Ach Gott, diese traumatische Erfahrung in der Mathe-Vorlesung, wenn der Professor sagt, after a few simple steps, und dann macht er sie nicht. Und ja, exakt. Also wenn du dir vorstellst, dass diese Response Time, also diese Zeit, wie lange dauert es denn bis zum Gleichgewicht, ausgeht von einem einzigen thermischen Störung. Also irgendwie, im Ozean machen die jetzt ganz oben, hauen wir mehr Wärme rein. So, wie lange brauchst du denn, bis es sich einpendelt? Wenn das ja nur eine Quelle ist, dann hat es eine bestimmte Zeit, die sich das so einpendeln kann.
Okay.
Ja, also, aber das Interessante ist ja, dass das ja nicht eine initiale Quelle bleibt, sondern dass der Ozean mixt sich, die Wärme fließt in die Atmosphäre, dann ändert sich da irgendwie die Zusammensetzung mit dem Wasserdampf. Und diese Sachen machen eben diese Verzögerung. Und je mehr da passiert, je mehr sich da tut, umso länger dauert die Zeit, bis sich das einpendelt in einem Gleichgewicht. Und umso mehr Zeit hat eben diese ganze Erhöhung oder die ganze Wärmequelle Zeit, die Erde auch zu erwärmen. Mhm. Ja. Also es ist nämlich nicht, also die Erwärmung ist nicht der direkte Effekt von diesem einen Wärmeding, den wir reinwerfen, also nicht diesem einen, oh, hier ist mehr CO2, sondern was macht das mit dem ganzen System? Und wenn das länger dauert, hat das System mehr Zeit drauf zu reagieren, es braucht länger und eine höhere Temperaturerhöhung braucht halt mehr Zeit. So.
Wenn ich nicht die Energie erhöht, die Temperatur erhöht.
Exakt, genau. Wenn man das gleich hält, das Forcing ist einfach nur das Doppelte mit CO2, wenn man das gleich hält, braucht es eine bestimmte Zeit bis zur Temperatur X. Aber wenn die Temperatur höher ist, dann bräuchte eine längere Zeit, wenn man einfach die Initialquelle erhöht. Gott, das ist so kompliziert. Ich finde dieses straightforward soll er zurücknehmen.
Ja.
So, da bin ich voll raus. Ich finde, es ist nicht straightforward, aber the physics is straightforward, hat er gesagt.
Ja, uns hat keiner gefragt. Wir waren keine Editoren von dem Paper, sonst hätten wir das sofort angemerkt.
Absolut nicht. Und ihre Berechnungen liefern dann eben tatsächlich ja 4,8 Grad Celsius Klimasensitivität. Das ist schon, also 4,8 ist jenseits von dem, was der IPCC überhaupt in diesem Range hat. Ja. Und wenn das 4,8 ist, dann ist da ja, mit dieser Response Time, wenn die so lang ist, dann ist da ja viel mehr Erwärmung in the Pipeline, als man bisher so dachte.
Ja.
Viel, viel mehr. Also das ist absurd. Also erstens, wir brauchen krass lange, um zu diesen 4,8 zu kommen. Zweitens, 4,8 ist viel, viel mehr, als wir bisher dachten. Und drittens, mit 4,8 die wir nicht mehr zurücknehmen können. Vieles von dem können wir ja nicht mehr zurücknehmen, weil wir das schon rausgepustet haben. Also wir können es zurücknehmen, wenn wir es aus der Atmosphäre wieder rausholen, aber so einfach ist das ja alles nicht. Und es ist ja schon alles in der Pipeline. Und das macht dieses Paper halt so wichtig und alarmierend, weshalb so viele darüber reden. Weil wenn es wirklich 4,8 sind, haben wir ein viel, viel größeres Problem, als wir bisher dachten.
Ja.
Viel, viel größer. Bad News, sag ich dazu nur. Und das Paper geht dann noch, es hat noch viel, viel mehr Teile. Also die schaue ich mir jetzt nicht alle an. Es gibt noch irgendwie ein ganzes Kapitel zum Känozoikum oder wie das? Ich Cenozoic Era, ich weiß gar nicht, wie das
über
auf
früher.
Heißt. Über früher? ich glaube, das die 66 Millionen Jahre her, wie auch immer. Und es gibt ein ganzes Kapitel über Aerosole, wo darüber noch diskutiert wird. Und dann gibt es einen sehr, sehr langen Summary, den es halt auch nochmal gibt, der das so wiedergibt. Und da steht eine Schätzung drin, also wird jetzt hier statistisch, also die sagen 3 °C Klimasensitivität, wie ja der IPCC-Bericht sagt, das wäre Low Probability, ist bei denen mit einem 3-Sigma-Level, also das entspricht 99,7%iger Confidence, Sicherheit, eher ausgeschlossen.
Okay.
Also die Low Probability vom IPCC ist bei Ihnen eine High Probability. Das ist das, was Sie vorhin sagten und jetzt halt nochmal mit Zahlen. Und 99,7 ist überzeugend. Ja, es gibt aber, sagen Sie ja auch, noch jede Menge Unsicherheiten, ne? Also mit Wolken und Ähnlichem. Aber trotzdem sollte man ja vielleicht eher von dem Worst-Case-Szenario ausgehen. Und Sie sagen, es hat ja auch nicht eine Low, sondern eine High Probability. Also erst recht sollten wir davon ausgehen.
Gut, also die sagen jetzt irgendwie zusammengefasst, es geht schneller und mehr als wir dachten.
Genau, weil es länger dauert und wärmer wird, wird es viel, viel schlimmer. Und das haben wir alles schon in der Pipeline. Und we are doomed. Nein, also so würde ich sagen, weil ab hier wird's wild, sag ich dir.
Okay.
Also der Summary ist nicht das Ende des Papers.
Ah, okay, gut. Na.
Und ich glaube, bis hierhin haben alle gelesen, die Artikel geschrieben haben. Also bis hierhin könnte das alles wahrscheinlich in noch schön erklärenderer Form, vielleicht sogar mit Abbildungen, weil da das Paper echt nicht gut, muss ich sagen, mit Abbildungen. Mhm. Vielleicht hat da jemand eine schöne Abbildung, die das nochmal erklärt. Du brauchst, das suche ich nochmal raus, können wir vielleicht nochmal mitgeben. Also haben wir das alle gelesen, aber ich weiß nicht, wer eigentlich das Kapitel Perspective on Policy Implications gelesen hat.
Da klingt das doch spannend.
Ja, aber zu dem Teil des Artikels habe ich bisher wenig gelesen. Also es ist ja ein wissenschaftlicher Artikel und ab hier wird es weniger wissenschaftlich.
Also ich sage vielleicht nochmal irgendwie aus der Perspektive eines Menschen, der das Paper nicht vorher gelesen hat, so wie ich. Ja. Was ich gemacht habe, ich habe mir halt, so wie man es macht, mal die Zusammenfassung ganz am Anfang angeschaut. Mhm. Und da bin ich so drüber gescrollt, da stehen ganz viele Zahlen, die habe ich mal übersprungen und habe dann den Satz gefunden hier, dass unter den aktuellen politischen Maßnahmen und Treibhausgasemissionen werden wir eine globale Erwärmung von 1,5 °C in den 2020ern kriegen und 2 °C schon vor 2050 erreichen. Und wenn ich jetzt quasi so ein überarbeiteter Journalist wäre, dann wäre das vermutlich die Aussage, die ich nehme und schreibe hier ein neues Paper von Chef Klimaforscher und Leuten, hat gesagt, die 1,5 °C kriegen wir quasi gleich und die 2 °C kommen auch noch ziemlich bald, früher als wir gedacht haben, alles ist schlimm. Das wäre so der Artikel, den ich so geschrieben hätte, wenn ich jetzt nicht viel Zeit für Recherche gehabt hätte.
Ja, vielleicht, also die meisten, die ich gelesen habe, haben zumindest noch diese 4,8 °C oder halt diese eher bei 5 °C anstatt bei dem, was der IPCC-Bericht mit 3 sagt, aufgegriffen. Also die meisten sind schon weitergegangen, aber nicht in den Teil. Oder wenn, dann haben sie vielleicht einfach nur aufgegriffen, was so die Empfehlungen sind. Aber der Abschnitt, der jetzt kommt, ist halt einfach ungewöhnlich. So, also da steht auch drüber: This section is the first author's perspective based on more than 20 years of experience on policy issues.
Okay.
So, also wir schauen uns jetzt Worte an, die der Erstautor verfasst hat, basierend auf einfach seinen Erfahrungen. So. Und das finde ich jetzt schon mal ungewöhnlich für ein wissenschaftliches Paper. Also nicht total absurd. Also es ist ja völlig in Ordnung. Aber ich finde, für ein wissenschaftliches Paper ist es jetzt schon mal ein interessanter.
Ja, da könnte ich eine Meinung oder Erfahrung jetzt nicht unbedingt so rein. Mal schauen, mal warten wir mal, was du erzählst.
Ja, ich meine, man kann es so ein bisschen mixen. Also ja, aber es ist ungewöhnlich so. Und er hat dann so ein Unterkapitel, das sich Scientific Reticence, Zurückhaltung, wissenschaftliche Zurückhaltung nennt. Und das geht irgendwie zurück auf ein Bernard Barber, der das irgendwie mal beschrieben hat. Also diese wissenschaftliche Zurückhaltung ist so die Tendenz von Forschenden bei neuen Erkenntnissen, erstmal ja, eben zurückhaltend und beobachtend und interessiert, aber nicht mit, oh mein Gott, zu reagieren, sondern so mit Zurückhaltung, aha, interessant, muss man sich mal anschauen, weiß nicht, ob das so stimmt. Also wenn das sowas ist, was so umwälzt, ne?
Ja.
Es gibt ja so Sachen, die ja tatsächlich auch sich darauf beziehen, dass sich die Wissenschaftler ungerne Autoritäten in den Weg stellen, auf ihrem Gebiet. Ne? Also sagen, oh, ich glaube, du liegst da falsch. Oder was mich so ein bisschen an mein Bauchgefühl jetzt gerade erinnert, wenn ich über James Hansen rede.
Es ist halt auch vielleicht auch wichtig für die Wissenschaft, dass sie halt nicht sofort bei der ersten Anzeichen von irgendwas gleich alles über den Haufen schmeißt. Ich meine, das ist ja auch wichtig in der Wissenschaft, dass man das geprüft wird. Genauso wichtig ist, dass man offen ist für neue Erkenntnisse. Also das ist so ein Balanceakt, der oft schwer zu finden ist. Ich meine, braucht man sich nur anschauen in der Geschichte. Alles, was so neu war, Quantenmechanik, Gravitätstheorie und so weiter, das hat alles eine Zeit lang gedauert, bis die Leute gesagt haben, okay, ja, das ist jetzt anscheinend so. Und davor war man eher so ein bisschen ablehnen oder skeptisch, sagen wir mal, oder zurückhalten, wie du gesagt hast.
Eben, genau, zurückhalten. Das ist, es trifft halt. Also er bringt irgendwie an das Beispiel, wo Richard Feynman gesagt hat, dass die Zurückhaltung bei der Akzeptanz der geänderten Elektronenladung, also da gab es doch irgendwie mal, hat irgendjemand mit diesem Öltropfen-Experiment, jetzt frage mich nicht nach dem Namen dieser Person, die Elektronenladung bestimmt hat, und das hat sich ja später dann eben, musste man das korrigieren, ne? Die sieht anders aus. Und da gab es eine sehr lange Zurückhaltung. Das fand Richard Feynman nicht so gut. Aber da sagt Hansen, naja, also die Zurückhaltung damals, die war halt ein bisschen peinlich für die Physik. Mhm. Wo du ja aber auch richtig sagst, ne, es ist ja ganz sinnvoll, erstmal sich das anzuschauen und auf die Belege zu warten. Und die Balance ist schwierig. Also, aber in dem Fall war es ja nur peinlich für die Physik, dass es dann so lange gedauert hat. Es hat aber keinen Schaden auf die Gesellschaft ausgeübt. Und das ist ja der Unterschied zwischen Elektronenladung und Klimakrise.
Ja.
So, wissenschaftliche Zurückhaltung in der Klimakrise hat eine ganz andere Bedeutung. Und diese Zurückhaltung von Klimaforschenden, die sieht er schon als eine richtig große Gefahr. Also er beschreibt the penalty of crying wolf, den Schaden, den man nimmt, wenn man genannt wird, oh ja, du rufst hier Wölfe. dabei sind hier vielleicht keine, wenn man das sofort tut. Also the penalty of crying wolf is immediate. Also man wird direkt so genannt, also du machst hier einen riesen Auflauf, vielleicht stimmt das ja gar nicht. Während die Gefahr, dass man in Zukunft vielleicht gesagt bekommt, ja, sag mal, du hast ja aber nichts gemacht, die ist in der Ferne.
Österreich, unser Bundeskanzler, nennt die Leute, die sich Klimaaktivismus, was er sagt, das sind Untergangspropheten. Ja, also da wirst du direkt beschimpft, wenn du darauf hinweist, dass es vielleicht irgendwie unangenehm werden könnte.
Exakt. Und wenn das Forschende tun, ne, erst recht, und das möchten, also da sagt er, das wirft er jetzt quasi dem IPCC, aber auch Forschenden, Klimaforschenden einfach generell so vor, dass man das eben nicht tun, weil da kriegt man sofort, hat man sofort die Konsequenzen, die negativen, während die negativen Konsequenzen von, ich habe sehr lange nichts getan, die sind in weiter Ferne, die sehen wir noch nicht. Mhm. Das wäre wieder diese Psychology Distance, ja, ne? Psychological Distance, die wir letztes Mal hatten. Aber es ist natürlich eine harte Anklage, ne?
Ja, aber ich gehe da würde ich sogar noch mitgehen. Also ich sage, das ist das, was so gerade bei so auch Corona-Pandemie war das Gleiche, da wo wissenschaftliche Erkenntnisse direkt die Gesellschaft betreffen und global die Gesellschaft betreffen, da ist die klassische Zurückhaltung der Wissenschaft vielleicht etwas, was man überdenken sollte.
Ja, wobei ich mir jetzt nicht, also ich bin bei dem Argument mir nicht so sicher, weil es ja nicht so, als würde man mit moderaten Prognosen, wie der IPCC sie da herausgibt, nicht Crying Wolf genannt. Also
ja,
nicht den Vorwurf bekommen.
Stimmt,
also man bekommt ihn ja, also ich glaube, das Argument stimmt nicht so ganz, aber ich, also wie er es jetzt so bringt, weil ich mir so denke, naja, also man wird auch angegangen, wenn man selbst mit den konservativsten Schätzungen ankommt. Aber ja, natürlich kommt es dann aus der wissenschaftlichen Community. Also aus der Öffentlichkeit bekommt man das schon für moderate Dinge. Aus der Wissenschaft bekommt man es dann eben für die Dinge, die tatsächlich extrem sind und neue Erkenntnisse liefern und mehr doomed aussehen als bisher. Und das ist halt der Unterschied, glaube ich. Also einmal von der Öffentlichkeit und einmal aus der wissenschaftlichen Community. Kommt in dem Text jetzt für mich nicht ganz so klar raus, aber immerhin steht oben drüber Scientific Reticence. Also es geht schon darum. Und dann redet halt viel von der Granularität, also dass man eben immer darauf wartet, lieber granular, wie du es so schön gesagt hast, man wartet ab und möchte so nach und nach die Erkenntnisse haben, um auch sicherzustellen, dass man eben immer auf sicheren Beinen steht mit seinen Aussagen und damit sich eben auch langfristig die Unterstützung, ne, der Öffentlichkeit oder der KollegInnen sichert. Und diese Art der Kommunikation, des Vorgehens sei ja absolut IPCC.
Ja.
Es ist natürlich so, finde ich, dass Wissenschaft nicht immer so ein Heureka-Ruf ist, so, oh, ich habe es entdeckt. und alle Folgen. Natürlich, wie du gesagt hast, brauchst du eine gewisse Balance. Das heißt, ich verstehe die Kritik sehr und gleichzeitig habe ich auch eine krasse Ambivalenz, weil man eben, ne, also man braucht da eine Balance.
Ja, das ist schwierig. Balancieren ist schwierig.
Ja, genau. Und andererseits will ich aber auch gleichzeitig, dass wir uns eigentlich immer mit den High-Impact-Dingen auseinandersetzen, egal wie die Probability dazu aussieht. Das wär mir wichtig. Genau, also das ist so das. Und deswegen ist es, glaube ich, auch seine Motivation, und die er eben auch hat und weshalb er vielleicht eben in der Kritik steht und er ja auch andere kritisiert. Also hier kommt der Beef, glaube ich, so ein bisschen her, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, nicht mich mit dem, wie das weiterhin ausgetragen wurde, beschäftigt habe. Also hier sehe ich, glaube ich, das Potenzial, worum es dann am Ende geht.
Das ist ja auch eine klassische Diskussion innerhalb der Wissenschaft und auch der Wissenschaft mit der Wissenschaftskommunikation. Wie sehr soll sich die Wissenschaft äußern zu Dingen? Soll sie einfach sagen, wir haben das rausgefunden, bitte sehr, danke, tschüss. Oder soll sie sagen, wir haben rausgefunden und es wäre jetzt eigentlich anhand dessen, was wir rausgefunden, sind wir der Meinung, dass man das tun sollte. Also das ist...
Exakt, ja. Und es ist... auch in der Wissenschaft nichts Neues. Also ich glaube irgendwie, das bringt er auch, glaube ich, an, müsste ich nochmal nachgucken, aber ich glaube, es ging um, dass irgendwie schon KlaziologInnen schon vor Jahrzehnten irgendwie mit dem IPCC da so in Konflikt waren, gesagt haben, Leute, hier, wir das schmilzt alles weg. Das ist viel schlimmer, als ihr das sagt. Aber da war halt so eine große Zurückhaltung. Also die reden oder haben immer noch diese Low Probability für den Shutdown der gesamten Amok zum Beispiel. Mhm. So, und jetzt wird's halt interessant, weil er das auch im Paper sagt, so, ne, also das steht ja immer noch, dabei ist das überhaupt nicht mehr so. Das kann schon in der Mitte unseres jetzigen Jahrhunderts passieren, ne? Hier, das kann passieren. Und das hat er jetzt geschrieben, bevor das Paper rausgekommen ist, dass die zweite schlechte Neuigkeit hervorbringt, um dass es darum geht. Deswegen nehmen wir mal ganz kurz eine Pause von Hansen ein und gehen mal ganz kurz zu dem Paper der anderen schlechten Neuigkeit.
Das war das, was in den Nachrichten war, ständig.
Ja, genau. Wo es dann darum ging, dass das Paper heißt irgendwie Physics-Based Early Warning Signal Shows that Amok is on Tipping Course. Also unsere Ozean-Umweltzirkulation, die der Golfstrom beinhaltet, ist auf Kippkurs. Mhm. Und wir können das jetzt mit physikalischen Messungen, haben wir das belegt, dass wir auf diesem Kurs sind.
Ja.
Das ist schlecht. Das sind die Bad News. Da hat übrigens Stefan Rahmstorff einen wunderbaren Artikel zugeschrieben, auch in Spektrum, den ich sehr empfehlen kann, der die wichtigsten Punkte zusammenfasst. Was das Paper jetzt halt so neu macht, ist nicht, dass es sagt, diese Zirkulation hat einen Kipppunkt, das wissen wir schon, bestätigt es einfach nur noch. Es gibt den, ab dem tatsächlich dieses Ding einfach versiegt, wenn wir mehr Süßwasser, also mehr Schmelzwasser, hinzufügen, wie das Hansen zum Beispiel ja vorher gesagt hat oder prognostiziert hat, was da passiert. Und das bestätigt diese Sache anhand von Beobachtungsdaten. Und es bestätigt anhand der Beobachtungsdaten, dass der Atlantik bereits auf Kippkurs ist. So, und das ist neu. Ja? Ja?
So wie es ich verstanden habe, was ein bisschen, dass sie eben Beobachtungsdaten, wie du gesagt hast, und vor allem eben auch Früherkennung quasi eigentlich.
Ja.
Dass man bis jetzt so Modelle gehabt hat und jetzt haben sie wirklich so Früherkennungssysteme sich ausgedacht oder entwickelt und gefunden. Gesagt, okay, wenn wir das beobachten, dann heißt das, es passiert das. Und da haben sie, glaube ich, eben durch die Salzgehalt und so weiter Messungen wirklich jetzt sagen können, ja, das Ding ist am Kippen.
Mhm. Ja, und ich glaube, das war auch, was viele irgendwie am Anfang nicht so ganz verstanden haben. Also sie haben natürlich irgendwie Modelle laufen lassen und da granular immer mehr Süßwasser hinzugefügt, um herauszufinden, wo ist denn der Kipppunkt, ne? Mhm. Oh, und dann, da sagten alle, oh, das ist ja wieder basierend auf Modellen. Nee. Und die haben dann quasi zurückgeguckt, also, hier ist der Kipppunkt, okay, wo, und dann schauen in den Prognosen, okay, wo sehe ich denn, welche Frühsignale sind denn da zu finden in den Modellen, um das frühzeitig zu erkennen, und haben dann das genommen und sind in die Beobachtungsdaten gegangen und haben in den Beobachtungsdaten geguckt, wo sind diese Frühwarnsignale, und sie haben sie gefunden. Die Frühwarnsignale sind nicht basierend auf den Modellrechnungen, sondern die sind in den realen Daten, so. Und sie benutzen dafür irgendwie den Süßwassertransport, also wie viel Süßwasser kommt am Südatlantik an, also quasi, ne, an einer bestimmten Breitengrad, in einem bestimmten Bereich, wie viel Süßwasser fließt da rein, und daran kann man das quasi messen und sagen, hier passiert's. Hier, wir sehen hier schon, dass da hier das Frischwasser reinkommt, und zwar in einer Rate und auf eine Art, die wir als Frühwarnsignal lesen können. Das bestätigt natürlich alle früheren Bedenken, die man so hatte. Zum Beispiel, dass die Klimamodelle die Stabilität dieser Ozeanzirkulation deutlich überschätzen. Mhm. Da wären wir wieder bei der Kritik von Hansen, dass da die Modelle eben nicht ganz korrekt sind mit diesen Sachen. Ja, und ich meine, dass das ja auch nichts Neues ist. Also die Beobachtungsdaten stimmen, bestätigen einfach nur nochmal den bekannte Problematiken in den Modellen, die es natürlich immer gibt, dass sie diese Sache überschätzen. Das heißt nicht, dass sie nicht gut sind in der Atmosphäre vorhersagen. Ja, ich möchte das nochmal erwähnen, sondern diesen Teil mit der Zirkulation, da gibt es so ein bisschen Probleme. Ja, und das IPCC unterschätzt damit das Risiko eines Amok-Kollapses. Ja, und das sind schlechte Neuigkeiten. Was in dem Paper zusätzlich noch drin ist, das finde ich ganz spannend, ist nicht nur dieses, das passiert, wir haben ja das Frühwarnsignal, sondern die machen ja auch noch so hoch aufgelöste Simulationen, was das bedeutet. Und das sieht auch nicht schön aus. Ja, also irgendwie, dass wir in Nordeuropa winterliche Temperaturstürze bekommen, ein Mittel, also von 10 bis 30 Grad. Also das ist eine Klimaveränderung, die ist drastisch.
Ja, aber auch so aufs Jahrhundert gerechnet, glaube ich, oder?
Ja, aber trotzdem.
Ja, dass ich nicht immer glaubte, wie hier dann so, jetzt ist der Golf schon weg und dann nächstes Jahr haben wir dann hier minus 30 Grad bei uns.
Nee, it's nicht the day after. Nein, so ist es nicht. Dauert natürlich ein bisschen, also alles Climate Response Time braucht alles ein bisschen. Aber trotzdem, also 4,8 Grad wärmer sind ein Problem, 30 Grad kälter auch.
Ja, natürlich, ja. Okay. Aber weil du gerade hier The Day After Tomorrow fast erwähnt hättest, ich habe den Film vor kurzem erst wieder gesehen. Ja, aus anderen Gründen für einen anderen Podcast. Und tatsächlich, der ist nicht so schlecht, wie ich gedacht habe, dass er ist. Ich habe ihn ja damals, wie er rausgekommen ist, gesehen. Und dann habe ich danach so viel anderen Quatsch von Roland Emmerich gesehen, dass ich da irgendwie,
Ich fühl's.
Aber der ist tatsächlich, vermutlich, wenn man sich was anschauen will von Emmerich, dann das. Der ist am wenigsten schlecht. Also, wissenschaftlich, meteorologisch ist er wahrscheinlich trotz allem Quatsch. Ja. Aber er ist jetzt nicht so der große Quatsch, den man denkt. Also natürlich, ja. Also das,
ich glaube, die Geschwindigkeit wird einfach krass überschätzt. Natürlich. Genau. Ich glaube, das war meine Hauptkritik.
Das natürlich, damals. Ja. Also, die laufen weg vor der Temperatur. Ja, also, so die, erstens mal dieses Phänomen mit dem Golfstrom und so weiter, das ist interessant, dass das da dargestellt worden ist. Mhm. Und vor allem die Interaktion zwischen Wissenschaft und Politik, die ist da aus heutiger Sicht, wenn du dir das anschaust, die ist extrem, erstmal so Hollywood unterhaltsam dargestellt, aber durchaus auch, ja, so wie im Sinne von Don't Look Up, durchaus realistisch dargestellt. Also ich erinnere mich da an eine Diskussion, wo irgendwie der Professor, der da irgendwie vorhergesagt hat, dass jetzt hier, weil die Eisschelfe da abgebrochen sind und dass deswegen halt dann mit dem Süßwasser, das ins Meer kommt, der Golfstrom abbrechen wird und so weiter, dass der das rausgefunden hat, der diskutiert dann mit dem Vizepräsidenten der USA natürlich, weil wer sonst ist relevant, nur in der USA. Und da geht es dann halt darum, ja, jetzt kommt dann halt diese gigantischen Stürme und dieses Kälteeinbruch und die neue Eiszeit und was soll man denn da jetzt tun und was kann man jetzt tun und so. Und der hat gesagt, wir müssen irgendwie hier Menschen evakuieren nach Süden, so weit wie es geht, irgendwie Florida vielleicht, aber am besten wäre es, wenn wir alle nach Mexiko evakuieren. Und dann sagt halt der Vizepräsident jetzt sinngemäß Mexiko, wir bist du bescheuert, ich meine irgendwie, das ist doch vollkommen unrealistisch, dass wir abis jetzt alle nach Mexiko gehen, wie soll denn das gehen? Ja, bleib doch bei der Wissenschaft und überlass uns die Politik. Und dann hat der Wissenschaft gesagt, das haben wir schon ausprobiert, aber ihr wolltet ja nicht auf die Wissenschaft hören, als ihr noch was tun hättet können. Mhm. Und im Wesentlichen habe ich da gedacht, da hat der Emmerich mal richtig gelegen, leider.
Ja. Weißt du, ich bin froh, dass er manchmal auch richtig liegt. Okay, also den Teil ist aber auch schon schade, dass der Teil auch noch richtig ist.
Nee, aber
also,
ich habe ihn tatsächlich mir angeschaut und ich habe mich nicht wirklich geärgert. Also ich habe mir schon gewusst, es ist natürlich Quatsch, aber es war jetzt im Vergleich zu den anderen Emmerich-Filmen ich konnte mir mit Unterhaltung anschauen.
Das ist gut. Also ich kann mich nur noch sehr lebhaft daran erinnern, dass ich beim Gucken im Kino, als die gezeigt haben, dass das von jetzt auf gleich passiert und die dann vor diesem Kälteeinbruch wegrennen, dass ich laut gerufen habe, was für ein Schwachsinn.
Also vielleicht ein Beispiel zum Unterschied von damals zu heute, Emmerich. In dem Film laufen sie dann in der Bibliothek von der Temperatur weg und dann schlagen sie die Tür zu und dann bleibt die Kälte quasi draußen.
Ich meine,
das ist noch, kann man sagen, im Rahmen des Hollywood-Katastrophenfilms noch plausibel, weil sie haben da drin ein Feuer und natürlich die Tür isoliert ein bisschen. Im aktuellsten Film, in Moonfall, wo der Mond auf die Erde knallt, weil der in Wahrheit irgendwie ein Raumschiff ist, da kommt dann der Mond ganz nah an die Erde ran und dann ist natürlich die Gravitation so stark, dass die Menschen quasi zum Himmel gezogen werden, was schon mal Quatsch ist. Und dann laufen sie weg und dann verstecken sie sich in der Hütte und dann machen sie die Tür zu und dann sind sie safe. weil die Gravitation ist, durch die Tür kommt. Also das ist der Unterschied von damals zu heute bei Emmerich. Ja.
Oh Gott. Vielleicht haben die Aluhüte auf, ja. Das hilft, ich weiß
ja.
es nicht.
Also damals war es wissenschaftlicher Quatsch, der aber noch im Rahmen von Hollywood quasi anschaubar war. Heute ist es wissenschaftlicher Quatsch, den man nicht mal mehr anschauen kann, weil er so bescheuert ist. Gut, aber zurück zur Wissenschaft.
Zurück zur Wissenschaft. Vielleicht auch zurück wieder zur Klimasensitivität. Ich wollte nur noch sagen, also ich empfehle nochmal den Artikel von Rahmstorf, weil der hat das wirklich auch schön beschrieben, dass es zum Beispiel nicht darum geht, dass wir irgendwie, also ob wir sicher sind, dass das alles passiert, sondern dass es darum geht, dass wir das mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit ausschließen können.
Ja.
So, und das finde ich halt krass, weil sobald wir ein Warnsignal sehen, was wir jetzt tun, sind wir schon eigentlich weit jenseits von dem, dass wir etwas tun müssen.
Wenn du siehst, wie die Tasse vom Tisch fällt, dann fällt sie dann.
Ja, dann fällt sie schon, genau. Und das ist halt so der Punkt. Und gut, dann gehen wir jetzt aber wieder zurück zu Hansen und der Klimasensitivität. Jetzt wird der Beef offensichtlich. Da haben sie ja nochmal so, ich glaube, es war ja seine Perspektive, hat er geschrieben, dass sie dieses Paper, das 2016 eingereicht haben. Und es gibt in der Klimawissenschaft, Meteorologie, also in meinem Bereich damals gab es das schon, ist jetzt auch noch so, viele Zeitschriften, die das Peer Review öffentlich machen. Mhm. Also man kann lesen, was andere kritisieren und so. Da sagt er so, ein Reviewer, ein IPCC-Hauptautor, ein Lead-Author, wollte die Publikation blocken. Also er hat gesagt, blocking the publication. Und der andere hat es ein Zitat, Masterwork of scholarly synthesis, modeling virtuosity and insight with profound implications genannt. Gut,
aber das habe ich ja Reviews auch schon bekommen, weil einer gesagt hat, Quatsch, nicht veröffentlichen. Der andere gesagt, super, genauso veröffentlichen. Das ist mir auch schon passiert.
Hatte ich auch schon ablehnen und veröffentlichen ohne Änderung. Hatte ich auch schon passiert. Aber das hier wird natürlich hier als politischer Wille irgendwie impliziert. Ich fand jetzt auch das Zitat mit dem Masterwork of Scholarly Synthesis irgendwie so einen ziemlich unnötigen Einschub. Aber er ist so recht. Das sind so die Vorzeichen, die Anzeichen von Beef. Es ist nicht mein Cup of Tea, um ehrlich zu sein. Da sehe ich mal wieder, ich werde Englisch, wenn es um sowas geht. Aber okay. So, ich werde das vielleicht, also ich finde das in einem wissenschaftlichen Paper schon interessant, das da reinzubringen. Aber es ist natürlich wissenschaftlicher Diskurs. So. Gut, dann also lassen wir es drin. Deswegen, dann beschreibt er noch, die anderen haben dann, also die Zeitschrift hat dann nochmal andere Reviewer dazu gebracht und das wurde dann eben am Ende auch veröffentlicht. Und dann gab es eben eine Antwort von 15 AutorInnen aus dieser Modellgruppe, also die sich um die globalen Klimamodelle drehen. Und die haben Klimamodelle benutzt, um daraus eben dann zu modellieren, ob das jetzt wirklich passiert mit diesem Amok-Kollaps, also mit dem Zusammenbruch der Zirkulation. Und die haben dann gesagt, the probability is negligible, also vernachlässigbar.
Ja.
Da wird man eben jetzt doch hellhörig. Wir haben ja eben gehört, so vernachlässigbar ist es gar nicht. Und man ist zu Recht verwirrt. Also wie soll man denn als Mensch, der sich nicht mit diesen wissenschaftlichen Papern auseinandersetzt, ich bin doch schon verwirrt. Die Öffentlichkeit, ja kein Wunder, dass die verwirrt ist, wenn die Forschenden sich gegenseitig so nicht nur widersprechen und aufeinander aufpuzzeln, sondern auch noch offensichtlich Beef haben.
Ja, mein Gott, das überrascht mich jetzt nicht so. Also, weil ich finde, prinzipiell finde ich es okay, dass man sich als, in dem Fall Autor einer wissenschaftlichen Arbeit, auch auf die Art äußert, wie es Hansen getan hat. Das ist okay. Wissenschaftler haben eine Meinung, aber was ich jetzt nicht so okay finde, ist, dass es im Paper drin steht. Also normalerweise würde ich sagen, okay, ich veröffentliche mein Paper, da steht die Wissenschaft drin und die Wissenschaft wird dann halt begutachtet und entsprechend wird sie veröffentlicht und dann ist das Paper öffentlich und dann, meinetwegen, dann schreibe ich halt, hey Leute, ein neues Paper von mir, gerade öffentlich und dazu möchte ich noch dieses und jenes sagen. Dann schreibe ich das in einem Blog oder auf Twitter oder sonst wo rein, aber ich tue das nicht ins Paper rein, weil da gehört es eigentlich nicht hin, finde ich.
Okay, das sagst du jetzt mir, der Person, die ein Paper darüber geschrieben hat, wie das öffentliche Peer Review von Drostens Corona mit Kindern Studie abgelaufen ist. Also Meta Research, also was ich so mache, würde das schon tun. Okay. Also ich würde mir die Dinge angucken und das analysieren.
Ich habe es aus einem naturwissenschaftlichen Paper-Dings gesehen, ja.
Ja, und es wird wahrscheinlich nicht die AutorInnen selber machen oder halt, das ist natürlich, man beforscht sich ja dann selber, wenn das jetzt als Forschungsperspektive betrachte, dann analysieren sie das ja jetzt aus ihrer eigenen Perspektive, was immer ein Bias mitbringt. Ich könnte mal, habe ich nicht gesagt, ich schneide das sofort wieder raus, dass ich könnte mir ja mal diesen Peer-Review-Prozess angucken und den Beef, das wäre eine informationsbibliothekswissenschaftliche Arbeit. Aber genau, also das geht, aber ich finde es auch merkwürdig an der Stelle, aber es ist okay, weil es natürlich dazugehört, diese Geschichte vielleicht nochmal aufzuarbeiten. Und es bringt aber halt den Beef in das Paper. Ich nenne das weiterhin einfach Beef, es tut mir sehr leid. In das Paper. Aber da ist er nun mal ohnehin schon. Ne? Er wird jetzt hier aber halt explizit benannt. Ich kann aber verstehen, dass das einige sagen, das ist jetzt nicht der beste Stil oder das ist merkwürdig. Ich finde es auch krass, dass es ne, also durch den Peer-Review-Prozess in dem Paper gegangen ist, aber andererseits gab es das ja schon immer. Also solche Diskussionen in Papern sind schon immer passiert und er kritisiert dann auch wirklich ganz konkret, also dass sie das Modellensemble mit den 21 Modellen so benutzt haben, als würde es die Wahrscheinlichkeitsverteilung der realen Welt abbilden. Im Gegensatz dazu hätten sie doch paläoklimatologische Beweise geliefert und ja und so. Und das ist natürlich eine Debatte, wo es wieder, wo man sich wieder mit Argumenten begegnet. Aber ich finde es halt auch schon schwierig. Also ich habe schon Schwierigkeiten zu beurteilen, was ist denn da jetzt irgendwie wie valide und dass das denn der Öffentlichkeit dann noch schwieriger ist, verstehe ich halt einfach völlig. Ne? Also die Auswirkungen, die sowas auf die Öffentlichkeit hat, und ich sage nicht, dass man das berücksichtigen muss, sondern ne, also erstmal, es ist ja wichtig, diesen Diskurs zu führen, aber dass das Auswirkungen auf die Öffentlichkeit und die Wahrnehmung hat, kann man natürlich auch nicht abstreichen. Ja, und dann sagt er sogar hier ganz deutlich, das Paper was blackballed in IPCC's Assessment Report 6, which is a form of censorship. Er wirft dem IPCC Zensur vor. Und da zitiert er sich übrigens selber, um das zu belegen, zitiert er sich selber, und zwar dieses Vorwort, das ich vorhin schon mal genannt habe. Ja, ich habe das jetzt nicht nochmal im Detail nachgelesen, was er da in dem Vorwort dazu sagt. Man darf sich natürlich komplett zu Recht fragen, warum es da nicht drin ist. Inwieweit der Vorwurf der Zensur, den hört man aber auch von anderen Stellen, also ist jetzt nicht nur er, ne, zutreffend ist, muss man sich halt auch erst nochmal überlegen und in Ruhe anschauen. Aber das ist seine Aussage. Und das sind halt schon harte Worte, ne, an deutliche Worte.
Definitiv. Wort.
In the opinion of our first author, IPCC does not want its authority challenged and is comfortable with gradualism. Also mit diesem kleinen Schritten und dem Vorwärtskommen. Also die Frage, die ich mich an der Stelle stelle, ist, was würde denn das Annehmen der Gefahr, also das sofortige Annehmen, dass jetzt hier 4,8 Grad und so weiter ist, was würde das denn ändern? Da hänge ich persönlich gerade noch, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, es ist schwierig. Ich bin auch ein bisschen verwirrt, weil wie gesagt, das ist ja doch ein relevanter Teil von der Länge her von diesem Paper.
Ja, also, das, ja.
Also weiß ich, vielleicht hast du ja gedacht, wenn du hast vorhin erwähnt, dass er schon über 80, der gute Mann, wenn sie gedacht haben, so, jetzt schreibe ich doch mal alles auf, was mich nervt und dann kommt es in einem Paper und wenn die Co-Autorinnen und Autoren sagen, nein, dann bestehe ich drauf, weil ich bin 80 und ich bin schon lange genug in dem Spiel, also entweder das kommt da rein oder das ganze Paper gibt's nicht und dann ist es da jetzt drin, damit es da drin steht und dann, wenn ich dann vielleicht irgendwie mal nichts mehr schreiben kann, dann habe ich zumindest einmal noch allen gesagt, was Sache ist. Vielleicht ist es so gelaufen.
Möglich, also er hat noch andere Kapitel und andere Paper in der Pipeline, hat er auch gesagt. Ja, und ich glaube, das ist jetzt auch das, wo ich dieses ungute Gefühl habe, weil für die ist das natürlich alles total gerechtfertigt, das zu tun. Das ist wichtig, das zu tun, das zu sagen, damit die Leute endlich verstehen und die Forschenden endlich verstehen. Leute, hier passiert was, ihr haltet das zurück, das muss aber raus an die Öffentlichkeit. Und ja, also deswegen finde ich es eigentlich besser, dass das irgendwie nachzulesen ist. Aber ich finde es halt auch an der Stelle gerade ein bisschen schwierig, weil also ich bin in meinem Geiste in einem wissenschaftlichen Paper und wir landen gleich noch wo ganz, ganz anders. Aber was so ein bisschen mit reinspielt, ist, dass sich hier natürlich eine Person äußert, genauso wie das Scientist Rebellion oder sowas und tun, die einfach sagen, wir gehen ja raus aus dem rein unsere Wissenschaft betreffenden Bereich und werden auch aktivistisch und beratend und legen unsere eigenen Erfahrungen zugrunde. Und das sagt er auch, ne? Also er sagt so, sind wir nicht Komplizen, wenn wir diese Zurückhaltung zulassen? Müssen wir nicht auf unsere eigenen Erfahrungen vertrauen und mehr tun und aktivistisch sein? Und da sind wir ja in dem Bereich postnormaler Wissenschaft. Ich weiß nicht, da kannst du dich bestimmt auch dran erinnern. Das war irgendwie Folge, ich habe es aufgeschrieben, Folge 81.
Ich erinnere mich.
Ne? Und ich finde es aber spannend, dass diese Sichtbarkeit dieses postnormalen Verhaltens und des Reflektierens und Sprechens, dass die in so einem wissenschaftlichen Paper auftaucht. Ich glaube, das ist einfach das, was so ein bisschen, in einem Blogpost hätte mich null gewundert, in dem wissenschaftlichen Paper wundert es mich dann doch. Und aber seine Aufruf, wer da passiert, das ist das, was man so erwarten kann von postnormaler Wissenschaft. Und ja, die Worte findet er auch. Aber er hat, da sagt er auch, also ich will das alles, werde das alles nochmal ein bisschen genauer beschreiben, in a book in preparation.
Ja, okay, gut. Ja, da gehört sowas in den Flieger hin, ja.
Und seine Conclusion ist dann halt irgendwie so, we are in the early phase of a climate emergency. Aber das bestreitet ja auch niemand. Nee,
das es ist schon auch Leute, aber jetzt nicht
in gut, aber nicht die WissenschaftlerInnen, die er da gerade kritisiert. Also das bestreiten die gar nicht. Ich glaube, es geht einfach nur um das, how severe is the emergency? Mhm. Also wie schlimm wird es? Das ist natürlich schon durchaus eine hochakademische Diskussion, die aber gleichzeitig eben Implikationen für die Zukunft hat. Und dann kommt da mit 3 Actions, also mit 3 Dingen, die jetzt getan werden müssen, die er benennt. Das erste wäre, wir machen hier Treibhausgasemissionsbesteuerung, das kostet Geld wie Hölle.
Ja, gut, das bestimme ich zu. Das ist ja auch keine Einzelmeinung.
Sondern, genau. Ja. Und was er hinzufügt, was ich jetzt super gut finde, ist natürlich, und gleichzeitig sollten die, die kein Geld haben, dafür Zuschüsse kriegen. Also es darf nicht sein, dass jetzt wieder die Reichen es sich noch leisten können, den Scheiß zu machen. Ja. Nee. Niemand. Nobody. So, also man sollte es so verteilen, also die Gelder so verteilen, dass eigentlich dann die davon profitieren, die es nicht tun. Also man will nicht, er sagt, er will nicht diese Ungleichheit noch mehr fördern, dass die Reichen noch immer boosten können und sich noch reicher machen können, während die anderen es nicht mehr können. Das nicht. So, das finde ich also sehr gut. Aber er sagt so, das muss so teuer werden, dass es keiner mehr tut. Er sagt doch, das würde dann auch die ganzen Wunder triggern bei der Energiewende, von denen immer alle reden. Ja. Erinnerst dich, wir machen die Technologien. So, das wäre gut, es reicht aber nicht. Es reicht nicht. Wir müssen tatsächlich ja auch eigentlich CO2 aus der Atmosphäre rausholen. Also wir müssen negativ werden. Das führt dann Schweden an als Top-Beispiel. Macht er gleich 2 oder 3 Mal Schweden. Nehmt euch alle ein Beispiel an Schweden.
Ja, haben sie in der Pandemie auch gesagt.
Stimmt. Genau, aber das führt er dann an. Und sein zweiter Punkt ist, wir müssen mehr kooperieren. Zum Beispiel, das ist ein interessantes Beispiel, das er anführt, mit der Kooperation zwischen dem Westen, also westlichen Welt hier und China, die ja die Energie, also die erneuerbaren Energien dann deutlich nach vorne gebracht haben, so mit Solarzellen und ähnlichem. Und er sagt, wir müssen das machen, unabhängig von so politischen Dingen. Also die Priorität muss sein, dass wir das gemeinsam machen, während in Wirklichkeit die Prioritäten gerade auf, to economic and military hegemony laufen. Also wir haben eigentlich eine Klimagefahr und stattdessen machen wir Kriege.
Ja.
Und Wirtschaftsschachereien. Und das sollte quasi eigentlich nicht sein. Und Forschende sollten eben genau diese Kooperationen fördern. So, und drittens, genau, das ist wir müssen tatsächlich die Sache wieder rausholen. Wir müssen die Treibhausgase rausfischen aus allem, um die Energieungleichheit, das Ungleichgewicht, das wir jetzt schon haben, das die Erde ja versucht auszugleichen mit der gestiegenen Temperatur, um das aufzulösen.
Das Kontroverse an Carbon Capture ist höchstens, dass es Leute gibt, die sagen, ja, wir sollten das jetzt machen. Ich meine, auch ein bisschen davon, dass wir es jetzt nicht können, aber wir sollten es jetzt machen und da brauchen wir sonst nichts machen. Das ist der bescheuerte Weg. Aber dass wir früher oder später Carbon Capture brauchen werden und einsetzen müssen, das ist nicht kontrovers.
Nee, finde ich auch nicht. Also keiner dieser 3 Punkte ist kontrovers. Aber wir sind ja nicht am Ende.
Ach so.
Wir sind nicht, es tut mir total, es ist eine lange Folge. Es tut mir leid. Wir sind aber nicht am Ende. Also es kommen noch einige Zitate, wo ich mir so ein bisschen, ich muss dann auch mal den Kopf schütteln. Also so sehr ich das auch alles verstehe, so manches ist halt einfach, da ist so ein Absatz, actions needed to drive carbon intensity to zero, most important, a rising carbon fee, are feasible, but not happening. The first author gained perspective on the reasons why during trips to Washington D.C. and to other nations. Und dann ganz ehrlich, es gibt auch Forschung dazu. Da muss ich jetzt nicht hier auf die Erfahrung von diesem 82-jährigen Autor mich verlassen. Es gibt Forschung dazu, warum das nicht passiert.
Ja.
Ja. Haben wir uns doch auch angeguckt.
Ja, genau, ne?
Und ich finde es dann merkwürdig, dass er hier nicht irgendwie mit Kommunikationswissenschaften, Psychologie, Politikwissenschaften, dass er da das nicht heranzieht, sondern sagt, das ist meine Erfahrung. Es braucht gar nicht deine Erfahrung sein.
Ja, ich weiß, dass die Politiker alle blöd sind, weil ich habe sie getroffen. Ja, also das ist aber es ist doch kein wissenschaftliches Argument im eigentlichen Sinne.
Nee, eben. Und das finde ich halt schade, weil da könnte man ja einiges zitieren. Also ein paar Sachen kommen auch, aber trotzdem ist so die übergeordnete Aussage, dachte ich so, das brauchst du gar nicht machen. Du kannst dich da auf Forschung verlassen.
Ja.
Also er sagt dann auch, ja, die Rechten machen das nicht aus den und den Gründen. Die Linken machen das nicht aus den und den Gründen. Und genau, also da führt er das an und aber nicht alles halt wirklich mit den Dingen belegt, wo ich denke, boah, die gibt's doch. Könnte man jetzt zitieren, sondern es ist halt persönliche Meinung. Und da sehe ich so, naja, kann man nur besser machen. Naja gut, und dann zweifelt er noch den Verfall der USA an. er sagt dann so, ne, also irgendwie, wir waren doch auf einem guten Kurs, der Fortschritt war da, wir hatten Gleichberechtigung, der amerikanische Traum, ja, war real. Alle, die hart arbeiten wollten, die konnten sich ein College leisten. Ein Hoch auf die hart arbeiten können und besser bezahlte Arbeit machen können. Also, das ist finde ich schon schwierig aus meiner Perspektive, wo ich denke, nicht nur die, die hart arbeiten können, sollten gut leben können, aber gut. Neben die Einwanderungspolitik, die war ja auch so klug, weil sie hat nur die klügsten Köpfe ins Land kommen lassen. Wert von Menschen gleich Intelligenz finde ich auch schwierig, aber also da schweift er mir zu sehr ab, ehrlich gesagt.
Ja, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Jetzt schreibt er doch mal alles auf, was ihn nervt.
Ja, der Washingtoner Sumpf, alles wird aufgeführt. Und ich denke, ehrlich, das, also too much, für mich too much in einem wissenschaftlichen Paper. Das hätte an einer anderen Stelle definitiv seinen Platz finden können. Und man hätte all diese Aussagen auch treffen können, basierend auf Wissenschaft und nicht auf persönlichen Erfahrungen. So, das hat mich so ein bisschen traurig gemacht, dass das dann halt irgendwie, also dann versteht man auch, dass die anderen so sagen, ja, aber der schlägt über alle Stränge, auch wenn ich so denke, macht kein Tone-Policing. Der Typ hat natürlich schon einen berechtigten Frust, der ja, ne, wir sehen ja schon, dass da an manchen Stellen Sachen passieren, wo ich mir denke, warum passiert das? Und da hat er Berechtigung, aber dann schlägt er halt auch. Krass, naja gut. Und dann geht er hier auf die jungen Menschen in Amerika, sagt instead, young people have the opportunity to provide the drive for a revolutionary third party.
Ja, das
er möchte die jungen Leute dazu bringen, eine dritte Partei in das Zwei-Parteien-System.
Ja, wir haben in Österreich oder Deutschland mehr als zwei Parteien, da läuft es auch nicht super.
Ja, und neue Parteien sind auch nicht immer die beste Antwort von allem. Ich weiß auch nicht, ob er eine neue Partei meint oder irgendeine der schon existierenden. Ist das eine Ankündigung von, ist das eine Partei? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts gegen den Aufruf, aber in einem wissenschaftlichen Paper, da musste ich schon ein bisschen säufen. Aber hey, that's me. Ich verstehe das alles, dass es, ne, also ich verstehe diese Gründe dahinter, aber das ist schon krass, also das in so einem Paper zu lesen. Und damit endet das Paper auch quasi. Und dieser lange Teil, der sich eben nicht mit dem wissenschaftlichen Aspekt beschäftigt. Und ich finde, dass dieser Teil des Papers tatsächlich sehr unterrepräsentiert war in der Debatte. Vielleicht aber auch zu Recht.
Ja, einerseits, wer sich Gedanken gemacht hat, wird sie gedacht haben, okay, das hat jetzt mit der Wissenschaft nichts zu tun, da brauche ich nicht darüber berichten, weil das ist nicht die neue Erkenntnis. Mhm. Wer sich da keine Gedanken gemacht hat, hat keine Gedanken gemacht. Und man müsste jetzt vielleicht mal abseits der seriösen Medien schauen, ob die
irgendwelche... Nee, da will ich nicht hin.
Aber ob dann die so irgendwelche Klimaleugner, Postillen oder irgendwie sowas, ob die sich damit beschäftigt haben, gesagt haben, ja, hier, da, der berühmte Klimaforscher Hansen kritisiert den IPCC und so weiter, also ob man da was aus dem Kontext gerissen hat oder so. Vielleicht Bestimmt. Hat das funktioniert. Aber
ja, auf jeden Fall. Das wird es auch gegeben haben. Will ich nur nicht lesen. Ja. Also ich finde es aus meiner Wissenschaftsbereich spannendes Paper, weil es ist ein bisschen das Durchbrechen der vierten Wand.
Ja, stimmt.
Weißt du, so, dieses sich Wenden an die breite Öffentlichkeit, also raus aus dem Paper-Duktus rein an den Leute hier, wir müssen. Ich frage mich, an welchen Stellen das noch in solchen Papern passiert, was da die Motivation dahinter ist. Ich glaube, ich muss noch ein wissenschaftliches Forschungsprojekt dazu angehen.
Ja, das ist doch gut.
Ja, also ich find das sehr spannend. In dem Aspekt hat es mir halt fand ich super interessant, das Paper zu lesen. Es ist aber halt mehr als nur dieses wissenschaftliche Bad News, sondern gleichzeitig auch noch die Kritik daran, wieso werden diese Bad News nicht so breit gestreut und angeschaut, wie es vielleicht sein sollte. So.
Und damit uns das keiner vorwerfen kann, erstmal danke für diese Auseinandersetzung mit diesem komplexen Thema.
Ja, ich zittere schon
vor
den Reaktionen.
Aber, ach Gott, nee, da kann man nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwas Schlimmes kommt. War ja überhaupt alles komplett harmlos, was du gesagt hast. Also,
ja.
Nee. Sozusagen, ich habe da was, kann ich so etwas Arges über Hansen sagen, dann geht sie alle auf mich los.
Alles gut.
Nee, aber bevor uns jemand vorwirft, dass wir schlechte Nachrichten verharmlosen oder nicht berichten, wir haben jetzt das erste Mal im Vergleich von Februar 2023 bis Januar 2024 in diesem Jahreszeitraum, ja, es ist jetzt nicht das komplette Jahr, also kein Kalenderjahr, aber zumindest ein Jahr, in diesem Jahr lag die Durchschnittstemperatur um 1,52 Grad Celsius über dem Referenzwert.
Mhm.
Also wir haben das erste Jahr mit 1,5 Grad globale Erwärmung haben wir
Wunderbar.
Erlebt.
Haben wir geschafft. Ja. Klasse. Danke an uns selbst. Ja, also ich meine, das ist ja wirklich so, wir können ja nicht nur eine Folge über schlechte Neuigkeiten machen. Es gibt noch 500 andere. Es gab doch irgendwie im Januar noch eine Studie, die herausgefunden hat, dass die wärmere Luft doch gar nicht mehr Feuchtigkeit hält, also gar nicht mehr Luftfeuchtigkeit hat, wie man eigentlich prognostiziert, dass das passiert. Und die sind sich nicht sicher, warum das passiert. was da los ist und aber man muss das rausfinden, weil das hat ganz auch extreme Auswirkungen auf das Klima, wenn das nicht so passiert. Also da gibt's so viele.
Ja, Januar war auch offiziell bestätigt, dass Europa einen neuen Wärmerekord hat, ich glaube 48,8 Grad. Der ist zwar, glaube ich, schon vor 2 Jahren gemessen worden, aber das hat lange gedauert, bis das bestätigt worden ist. Das kam auch jetzt vor kurzem raus.
Also, aber ja, nicht im Januar.
Nee. Im Januar ist er bestätigt worden, der Rekord.
Okay.
Ja. Puh. Nee. Also im Januar war natürlich der wärmste Januar seit Aufzeichnungen, das auch natürlich. Mhm. Aber und der Februar hier in Österreich auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es in Deutschland war, in Österreich haben sie bei uns schon in der ersten Januarhälfte, das war noch nicht mal der 14. Januar durch, haben sie schon gesagt, ja, der ist jetzt schon so viel zu warm, der Februar, in der ersten Februarhälfte haben sie schon gesagt, der ist jetzt schon so viel zu warm, der Februar, teilweise 9 Grad wärmer als die Vergleichsdaten, die Normdaten quasi, der ist jetzt schon so viel drüber, dass wir jetzt schon sagen können, der Februar wird der wärmste Februar aller Zeiten sein. Egal, wie es jetzt dann noch wird.
Egal, was danach, wenn es danach minus 70 Grad wird.
Naja, das auch nicht, aber nee, also das, ja, es passieren Dinge.
Es passieren eindeutig Dinge. Ah, es ist alles, ja, es ist ein bisschen krass, oder?
Ja, mal gucken. Dann muss ich mir fast für die nächste Folge ein nicht ganz so deprimierendes Thema suchen.
Ja, so, jetzt, genau, such doch mal nach guten Neuigkeiten.
Ja, weil ich habe noch kein Thema für die nächste Folge mehr ausgewählt, was kommen wird, aber ich werde mich bemühen, es ein bisschen positiver zu halten, dass wir da nach diesem negativen thematischen Rundumschlag wieder ein bisschen bessere Laune kriegen. Vielleicht finde ich wieder irgendwie was Lustiges, Schönes wie Solarluftschiffe oder so.
Ich kann dir auch noch eine lustige Geschichte aus einem der Paper-Berichten, die ich versucht habe zu lesen zu dem Thema. Das ist... Doch, also pass auf, da erzähle ich dem, kannst du ja rausschneiden. Pass auf, da gibt's ein Paper, das zusammenfasst, so dieser Disput zwischen den zwei, ne? Also, warum ist das eine Paper, wird das nicht benannt und so. Und dieser Artikel hat exakt irgendwie so 2 Seiten oder 1,5 Seiten. Und wenn du auf die Seite gehst von dem Artikel und möchtest ihn angucken, dann sollst du dafür irgendwie, weiß ich nicht, $20 bezahlen, wenn du den haben willst, den Artikel. Und das Beste ist, du kannst aber die erste Seite kostenfrei sehen. Und auf der zweiten Seite ist quasi irgendwie nur noch so, ich weiß nicht, ist eine Drittelseite vielleicht noch Text? Du sollst also $20 für eine Drittelseite Text zahlen. Ich bin vielleicht ein bisschen ausgerastet darüber.
Ja, zu Recht.
Das ist das Lächerlichste, was ich seit langem gesehen habe. Bezahlen Sie mal bitte $20 für eine Drittelseite Text. Ne, Alter, sorry. Das fand ich witzig. Ich musste lachen. Muss halt denken, das tut man.
Vielleicht tut's Leute, ich weiß es nicht. Naja.
Vielleicht.
Ja. Ich hab's gelassen. Also, ich bemühe mich um positive Nachrichten für die nächste Folge. Und wenn ihr welche habt, schickt mir das. Dann.
Stimmt, schick noch zu, ist noch Zeit, genau. Ja. genau, und generell könnt ihr uns natürlich wie immer schreiben und Feedback schicken, vielleicht eure Meinung zu dem Ganzen. Vielleicht gibt es ja noch Leute mit starken Meinungen zu den ganzen Auseinandersetzungen, die wir da gesehen haben, diesen wissenschaftlichen Disput, der da stattfindet. Schreibt uns das gerne, entweder als Kommentar unter die Folge oder per E-Mail an podcast@dasklima.fm. Ihr findet natürlich auf der Webseite auch die Shownotes mit den Links zu dem Paper, das freilesbar ist und nicht hinter einer Paywall. Und wir freuen uns über positive Bewertungen, auch wenn das Thema negativ war. Oh Gott, das ist ein schlechter Wortwitz, aber ich lasse ihn stehen.
Ja.
Genau, erzählt auch gerne weiter, dass wir das hier machen. Vielleicht gerade denen, die besonders sensibel sind für schlechte Neuigkeiten, denen könnte diese Folge besonders helfen. Umso mehr zuhören, umso mehr Spaß macht das uns hier und uns freuen immer die ganzen vielen Einsendungen. Ja, und wir freuen uns, dass ihr weiterhin dabei seid und zuhört. Nächstes Mal mit ein bisschen besseren Neuigkeiten.
Ja, ich verspreche bessere Neuigkeiten. Mal schauen, ob ich das Versprechen halten kann, denn vielleicht mache ich es einfach so wie alle anderen in der Politik und so weiter. Die halten ihre Versprechen auch nicht. Mal gucken. Aber nein, ich bemühe mich. Ich bemühe mich, was Nettes, Positives übers Klima zu finden. Vielleicht lese ich einfach ein Buch vor, mal gucken. Schau mal. Irgendwas Schönes. Irgendwas werde ich finden. Was ich dann gefunden habe, das könnt ihr dann in 2 Wochen hören, wenn wir wieder da sind. Und bis wir wieder da sind, sagen wir Tschüss.
Tschüss. ist denn das? Warum habe ich das da stehen?
Keine Ahnung.
Was habe ich denn da? Oh.
Es gibt ja Climate Fiction.
Cli-Fi.
Ja.
Ist so gut. Das ist ein Buch. Ich glaube, das ist ein bisschen viel.
Ja, mal gucken. Ich habe gerade ein Paper gefunden.
248 Seiten.
Ja, okay. Paper ist nicht ein Artikel, aber.
Okay.
Ja. Wie how early sci-fi authors imagined climate change.
Oh, das ist doch spannend. Und dann, ja, also das, ich kann dir das, den Link zu dem Buch zumindest mal
gerne
schicken. Aber das ist irgendwie auch ganz, klingt mir ja auch ganz cool.
Mal gucken, guck ich mal an.